Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Marion Flatzmäser.
Auch diese Corona-Pandemie ist eine Krise, die wieder mal enden wird wie jede Krise. Und da, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie man dagegen steuern kann, dass man sich für sich selber, für sein eigenes Leben wirklich auch bewusst macht, was passt, wo bin ich sicher, wo fühle ich mich wohl, was tut mir gut. Alle diese Dinge sind wichtig, sich die auch immer wieder bewusst zu machen, herzuholen und die ganz bewusst auch, wenn es möglich ist, zu genießen.
Heute geht es in Fokus um Corona und die Psyche. Wir leben schon seit einem Dreivierteljahr mit der Angst vor Ansteckung und Krankheit, mit Einschränkungen, Geboten und Verboten, mit Zusatzbelastungen durch Homeoffice und Homeschooling, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, finanziellen Ängsten. Ein Team der Medizinischen Universität in Innsbruck will mehr über die psychischen Auswirkungen der Pandemie wissen und hat mit Befragungen begonnen, bietet den Menschen aber auch Unterstützung an. Gast in Fokus ist heute Frau Professor Dr. Barbara Sperner-Unterweger. Sie ist Direktorin der Universitätsklinik für Psychiatrie 2 in Innsbruck. Sie wird uns über Alarmzeichen und Möglichkeiten gegenzusteuern erzählen. Gegensteuern ist ja wichtiger denn je.
Jetzt würde ich als Laien sagen, was mir so untergekommen ist, seit wir mit der Pandemie kämpfen, das sind so mal dieses Gefühl im Frühling, das die Menschen hatten. Sie haben sehr viel Verbote, mit denen sie umgehen müssen. Sie durften nicht oder nur ganz wenig außer Haus. Dann kam die Situation Belastung durch Arbeitslosigkeit, durch Kurzarbeit, die Sorge um die Eltern, die möglicherweise gebrechlich waren, das Homeschooling. Was sagen Sie aber als Expertin, was kam da auf die Menschen zu? Und vor allem, das dauert jetzt schon relativ lange, welche Erscheinungen treten da auf?
Ja, Sie haben ganz recht. Es ist natürlich ein großer Unterschied, ob wir akuten Belastungen, Krisen oder Bedrohungen ausgesetzt sind oder längerfristigen. Und das wissen wir eigentlich schon sehr lange. Wir wissen, dass wir für so akute Belastungen wirklich ein biologisches, physiologisches Notfallprogramm haben. Also unser Organismus hat ein Notfallprogramm, wo man mit diesen akuten Belastungen umgehen können oder relativ gut umgehen können, wenn die nicht ein gewisses Ausmaß natürlich übersteigen. Schwieriger wird's, wenn es sich um chronische Belastungen handelt oder eben um eine Vielzahl von Belastungen, wie Sie es jetzt gerade genannt haben. Das ist jetzt nicht auf die Corona-Pandemie übersetzt, ist es ja jetzt nicht mehr nur die Angst vor der Erkrankung, sondern eben auch finanzielle Probleme, die Angst um den Jobverlust, eben Wohnraumproblematik, Homeschooling gleichzeitig mit Homeoffice, alle diese Dinge unter einen Hut zu bringen, sind multiple Belastungen. Und auch vor dem Hintergrund, dass es jetzt schon relativ lange dauert und der eine oder die andere Betroffene auch das Gefühl bekommen kann, dass man die Situation vielleicht für sich selber nicht mehr im Griff hat, weil so viele Dinge zusammenkommen, weil man akut keine Lösung hat. Und da wissen wir auch wieder, dass das eben die gefährlichen Situationen sind, wo man wirklich dann vom menschlichen Organismus her zu psychischen Überforderungsreaktionen führen. Diese Überforderungsreaktionen können ganz unterschiedlich dann ausschauen. Die können manchmal so mit Schlafstörungen beginnen. Die können eine Anspannung, eine vermehrte Unruhe, vermehrte Ängstlichkeit, vermehrte Sorgen. Aber das kann sich dann durchaus steigern bis hin eben zu Stimmungsschwankungen, auch durchaus einmal ein grantiges, überfordertes Verhalten, auch einmal Aggressivität, bis hin auch zu Erschöpfung, zu Müdigkeit vermehrter, zu Antriebslosigkeit oder eben dann wirklich ganz negativen Gedankenspiralen, die dann auch in Richtung wirklich Entwicklung einer depressiven Symptomatik gehen. Und wir wissen, dass diese akuten Krisen von den ganz vielen Menschen eigentlich meistens relativ gut bewältigt werden. Natürlich immer vorausgesetzt, dass die nicht auch schon verschiedene andere Belastungen im Vorfeld hatten oder vielleicht auch Vorerkrankungen hatten. Aber eben langfristige Belastungen und wo so diese Gefahr des Kontrollverlusts entsteht, da wird es wirklich schwierig. Da kommt es eben zu diesen Überforderungen. Sehr häufig sind diese Überforderungszeichen zuerst auf der körperlichen Ebene festzustellen, eben wie ich gesagt habe, Schlafstörungen oder eben Anspannung, muskuläre Verspannungen oder Erschöpfung und sind aber Ausdruck eigentlich einer psychischen Überforderung. Und erst dann oft in zweiter Linie kommen dann klare Ängste, diese negativen Gedankenspiralen dazu. Das sind eigentlich Fakten, die wir wissen, dass diese Langfristigkeit viel größere Probleme darstellen. Und da denke ich jetzt auch in der Zukunft, also für die nächsten Wochen und Monate, da müssen wir sicher darauf achten, speziell auf die Gruppen, die eben multiplen Belastungen, also vielseitigen Belastungen ausgesetzt sind. Ganz besonders zum Beispiel sind es auch Frauen, die eben schon durch die Konstellation daheim für alles zuständig eventuell zu sein, eben aber auch dann zu Hause zu arbeiten, Homeoffice und Homeschooling, die Kinder zu betreuen. Also das sind schon verschiedenste Belastungen, die dann gestemmt werden müssen und die einfach zu Überforderungen führen können.
Barbara Sperner-Unterweger wird mehr über die Ratschläge und Tipps erzählen, die Sie auf der Internetseite der Tirol-Kliniken finden. Sie spricht aber auch darüber, wie sich die Krise auf die Psyche der Menschen auswirkt und warum das Virus depressiv machen kann. Es ist auch immer wieder zu lesen, dass ältere Menschen solche Situationen wie eine Pandemie gelassener nehmen können, weil sie schon mehr Lebenserfahrung haben und schwierige Probleme bereits früher gemeistert haben. Auch das Institut für Psychologie der Universität Wien hat eine Studie durchgeführt. Eine Kernaussage ist, dass sich junge Erwachsene mit der Krise schwerer getan haben. Offenbar leiden sie stärker unter der Situation mit den vielen Unsicherheiten. Job, Einkommen, Zukunft. Welche Erfahrung hat unsere Expertin gemacht?
Von unseren Studien her kann ich da noch nicht sehr viel an Ergebnissen sagen. Der Kollege Hofer hat in seiner Studie schon auch festgestellt, dass speziell eben die jüngeren Menschen zwischen 20 und 30, und das deckt sich auch mit den internationalen Studien, dass die speziell auch belastet sind durch die Situation und dass die oft mit der Situation keine adäquaten Möglichkeiten haben, umzugehen. Wir selber haben da wenig Erfahrung. Also von den Studien her im klinischen Alltag sehen wir auch, dass diese Gruppe oft wirklich eine schwierige Situation hat. Eben auch verschiedene Sorgen zusammenkommen, gerade auch das Selbstständigwerden, aber im Gange war und jetzt teilweise gestoppt ist, teilweise auch wieder nach Hause zurückziehen müssen, weil eben die finanziellen Möglichkeiten nicht oder nicht ausreichend vorhanden sind durch Jobverlust oder Kurzarbeit oder was auch immer. Aber auch so die Situation, wie geht's überhaupt mit der Arbeitsmarktentwicklung weiter? Wie geht's überhaupt mit den Ausbildungsmöglichkeiten weiter? Also da gibt es viele Verunsicherungen. Und natürlich für viele fällt auch dieser so wichtige Austausch in den Peergroups, gerade bei den noch Jüngeren, also gerade auch zwischen 16 und 22, 23, dann momentan sehr eingeschränkt aus oder eben auch nur über digitale Medien, was nicht vergleichbar ist mit der realen Situation. Und da fehlt diesen Menschen schon sehr vieles, um gut durch diese Krise zu kommen. Bei den älteren Menschen, also ich denke, da ist es ganz unterschiedlich, da ist sicher die Gruppe besonders gefährdet, die einfach auch Vorerkrankungen, körperliche oder eben psychische Vorerkrankungen hat. Auch das sehen wir aus internationalen Studien, dass da eine größere Gefahr besteht, eben in eine psychische Überforderung hineinzukommen.
Eine Hörerin aus Lustenau hat mir erzählt, die einiges zu tun hat mit pflegenden Angehörigen, dass die auch gesagt haben, die dementen Menschen bauen gerade in der letzten Zeit ab.
Also was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, wenn eben ältere Menschen, also eben mit kognitiven Einschränkungen, mit beginnender Demenz oder da wirklich weniger Input bekommen, weniger Kontakte vor allem zu ihren Angehörigen haben, weniger Struktur haben, an die sie sich orientieren können oder die es für sie gewohnt ist, da wird es sicherlich schwieriger. Aber gerade auch die Nähe zu den Angehörigen, denke ich, ist für diese Menschen ganz was Wichtiges. Und wenn die Angehörigen überfordert sind oder nicht so präsent sein können aufgrund der multiplen Herausforderungen. Da wird es sicher schwieriger. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch negative Effekte haben kann.
Frau Professor Sperner-Unterwege, gibt es überhaupt Erfahrungswerte mit ähnlichen Situationen, wie wir es jetzt haben? Also eine lang andauernde, beängstigende, beunruhigende Situation, wo wir uns nicht auf was Sicheres einstellen können, sondern mit immer neuen Vorschriften rechnen müssen. Gibt es da Erfahrungswerte, wie die auf die Menschen wirken? War das damals bei der spanischen Grippe sowas Ähnliches oder ist das eine komplette neue Situation, auch für die Psychiater und Psychiaterinnen?
Naja, die spanische Grippe hat halt zu einer ganz anderen Zeit stattgefunden, wo einfach die ganzen medialen Informationsfluten sicher nicht so gegeben waren.
Auf jeden Fall, ja.
Und von der Warte her ist es sicher nicht vergleichbar. Was es schon vergleichbar ist, dass es natürlich beides virale Infektionen waren. Wenn man jetzt rein immunologisch auch sich das anschaut, dann weiß man ja, dass eben eine virale Infektion, wie es jetzt auch das Coronavirus hervorruft oder eben auch ein Grippevirus hervorruft, natürlich zu einer Immunaktivierung führt, genau in den Bereichen des Immunsystems, die auch Verbindungen zu Substanzen haben, die wieder für psychische Befindlichkeit eine Rolle spielen, für eben zu den Neurotransmittern, zu den Abwehrwegen der Neurotransmitter. Und dadurch gibt es natürlich Parallelen. Allerdings die Beschreibungen aus der Zeit der spanischen Grippe sind diesbezüglich ja sehr, sehr rudimentär, weil einfach viele dieser Zusammenhänge nicht bekannt waren und nicht Möglichkeit waren, die zu erforschen. Teilweise gibt es Beschreibungen von psychischen Veränderungen auch in dieser Zeit. Und ich denke, da gibt es sicherlich Parallelen. Aber viel näher liegend sind natürlich jetzt auch in den Anfang der 2000er Jahre die im asiatischen Raum stattgefundenen Epidemien bezüglich SARS und MERS. Also da haben wir schon Aussagen darüber, dass natürlich die ähnliche psychische Folgen hatten, wo auch diese Belastungssymptome gerade im Bereich depressiver und ängstlicher Symptomatik festzustellen waren, aber auch dann langfristig so posttraumatische Belastungsstörungen gerade dann im langfristigen Verlauf zu erkennen waren, bei bestimmten Gruppen eben von Menschen, die besonders eben dem ausgesetzt waren, eben direkt, also nach einer Covid oder für uns eben nach einer Covid-Infektion oder eben indirekt durch die ganzen Abläufe, durch die ganze Situation, die eben durch die Infektion der Alltag beeinflusst wurde.
Habe ich Sie da richtig verstanden, dass die Infektion an sich sozusagen auf Vorgänge im Gehirn Einfluss hat?
Ja, Sie haben mich da schon richtig verstanden. Das sind Untersuchungen, die uns natürlich gerade im psychoneuroimmunologischen Bereich sehr interessieren, wo wir wissen, dass eben Immunaktivierungen, wie sie eben durch virale Infektionen oder auch durch andere entzündliche Prozesse, langfristige entzündliche Prozesse, die gar nicht sehr gravierend sein müssen, dass die eine Verbindung zwischen Immunsystem und Neurotransmittersystem gegeben ist und dass es da durchaus Verbindungen gibt. Wir wissen, dass ein Teil der Menschen, der depressive Symptomatik hat, eben auch an chronisch entzündlichen Erkrankungen leidet und da wirklich eine Interaktion zwischen den Erkrankungen stattfindet. Das heißt jetzt vielleicht aber nicht, um das jetzt ganz klar zu sagen, dass jeder, der Depression hat, auch sozusagen eine Immunaktivierung nachweisen kann. Aber beim Teil der Menschen, die an Depressionen leidet, wissen wir, dass da eine immunologische Veränderung da ist.
Also auf solche Anzeichen sollte ich auch aufpassen, wenn ich Covid bekomme.
Auf depressive Symptomatik? Ja, natürlich, klar, natürlich.
Wir können hinsichtlich der jetzigen Pandemie schon von einer monatelang andauernden psychischen Belastung sprechen. Was wissen wir? Wie beeinflusst die Länge, die Art und Weise, wie sich eine Belastung auswirkt? Und was hilft? Barbara Sperner-Unterweger ist die Direktorin der Universitätsklinik für Psychiatrie 2 in Innsbruck. Sie führt die Zusammenhänge näher aus. Seit Beginn der Covid-19-Pandemie hat auch die Donau-Universität Krems die psychische Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher wiederholt untersucht. 1000 Personen sind im April, Juni und September befragt worden. Depressionen, Ängste und Schlafprobleme haben laut Studie zugenommen. Seit Beginn der Pandemie leiden rund 8% der Untersuchten unter einer schweren depressiven Symptomatik, sagt der Studienautor, Universitätsprofessor Dr. Christoph Pie. Er meint, es ist besorgniserregend, dass ein so großer Teil der Bevölkerung psychisch dermaßen stark und lange belastet ist. Gast in Fokus ist aber heute Frau Professor Dr. Barbara Sperner-Unterweger. Sie ist die Direktorin der Universitätsklinik für Psychiatrie 2 in Innsbruck. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen werden sich die psychischen Folgen der Pandemie ebenfalls ausführlich anschauen.
Wir an der Psychiatrie 2, also Universitätsklinik für Psychiatrie 2 mit Schwerpunkt psychosomatische Medizin, beschäftigen uns mit diesen ganz akuten Reaktionen, wo wir schauen, wie die Rückmeldungen von Menschen sind, die unsere Interventionsvideos ansehen. Ich glaube, auf diese Interventionsvideos würde ich dann gern noch eingehen. Aber da sehen wir Rückmeldungen direkt online von Menschen, die in einer Belastungssituation sich fühlen oder die aufgrund der aktuellen Corona-Situation sich psychisch, sagen wir mal, mehreren Belastungen oder Herausforderungen gegenübersehen und da Hilfe suchen. Oft sind es Menschen aus der Allgemeinbevölkerung oder auch Menschen, die früher schon einmal eine psychische Erkrankung oder ein psychisches Problem hatten. Diese Zugriffe auf diese Interventionsplattform werten wir wissenschaftlich aus. Das ist einmal ein Projekt. Da gibt es leider bezüglich der Auswertung noch nicht wirklich Ergebnisse. Was ich sagen kann, ist, dass es die Plattform sehr genutzt wird und eben bisher 30.000 Videos bereits angesehen wurden und wir auch die Rückmeldungen der Menschen, die die Videos ansehen, mit berücksichtigen. Aber da können wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Die anderen Studien, da ist eine große Studie, die primär von meinem Kollegen Alex Hofer von der Psychiatrie 1 koordiniert wird, wo die Psychiatrien in Tirol, also Nordtirol, Osttirol und eben auch in Südtirol gemeinsam sich anschauen, wie es den Menschen ihrer Landesteile geht in der oder gegangen ist in der Quarantänesituation, in der akuten Lockdown-Situation. Das ist eine Online-Befragung, wo man einfach schaut, welche psychischen Belastungen sind festzustellen. Und da weiß ich auch, dass es noch nicht wirklich Ergebnisse gibt, aber so erste Anzeichen dafür, erste Auswertungen, wo man doch sieht, dass ein Teil der Menschen berichtet, dass sie eben mehr psychisch sich verändert fühlen, insofern, dass sie sich auch angespannter, aggressiver fühlen und da doch auch die Gefahr besteht, dass man auch zu Substanzen greift, um mit der Situation besser umzugehen. Aber das sind auch ganz vorläufige Ergebnisse, da läuft auch noch die Befragung als auch die Auswertung eben. Was wir auch machen gemeinsam mit der Inneren Medizin, also mit der Universitätsklinik für Innere Medizin und mit der Neurologie, sind Untersuchungen zu Patientinnen, die eine Covid-Infektion hatten. Die Kollegen schauen sich dann natürlich die internistischen Folgeerscheinungen an und die neurologischen Folgeerscheinungen. Und wir schauen uns eben die psychischen Auswirkungen an. Aber auch diese Studie ist eine Online-Befragung, die sich jetzt an alle Tirolerinnen und Tiroler, die Covid hatten, richtet. Die ist noch im Gange. Und da kann ich auch von den Ergebnissen her noch nicht wirklich viel sagen. Also eigentlich noch gar nichts sagen. Ansonsten planen wir eine Studie, die jetzt sozusagen startet oder möglichst bald jetzt starten soll, zu psychischen Belastungen, vor allem Stressfaktoren und auch zu dem Thema Stigma. Stigma ist ja ein großes Thema in der Psychiatrie ganz allgemein. Wir wissen, dass es für viele unserer Patientinnen, Patienten die Stigmatisierung durch die psychische Krankheit schon ein chronischer Stressfaktor ist. Und wir möchten jetzt eben die akuten Stressfaktoren oder teilweise auch chronische Stressfaktoren, die durch die Corona-Pandemie ausgelöst wird, auch dann noch einmal vergleichen mit der Situation, wo Menschen eben psychisch krank sind und eben auch dieser Belastung ausgesetzt sind. Auch Corona-Erkrankte erleben oder Teil der Corona-Erkrankten erleben eine gewisse Stigmatisierung oder fürchten sich vor dieser Stigmatisierung, die Krankheit eben zum Beispiel irgendwo weiterzugeben oder als Weitergebende erkannt zu werden. Und das ist ein zusätzlicher Stressfaktor, oder dass man sich überlegt, hat man sich ja richtig verhalten, hat man sich nicht irgendwie leichtfertig verhalten, so dass man selber erkrankt oder eben die Erkrankung weitergibt. Also auch diese Form von Stress und Stigma möchten wir eben mit dem Stigma der psychischen Erkrankung vergleichen. Besonders interessant sind natürlich die Patienten, die sowohl eine Covid-Erkrankung als auch eine psychische Erkrankung hatten. Da interessiert uns natürlich besonders die Belastung. Und wir wissen aus internationalen Studien, dass die Menschen schon gefährdeter sind, auch mit vermehrten psychischen Reaktionen auf die Belastungen eben zu reagieren.
Was wären diese Reaktionen?
Aus internationalen Studien wissen wir, dass es vorwiegend um Angstsymptome, Ängstlichkeit oder konkrete Angstthemen geht, die eben ansteigen, oder auch eben mit depressiven Symptomen.
Was versteht man eigentlich unter einer dauerhaften psychischen Erkrankung und wie kommt es denn dazu? Und gibt es Menschen, die dafür anfälliger sind als andere, vom Alter vielleicht oder von anderen Merkmalen?
Naja, viele psychische Erkrankungen sind von ihrem Verlauf her chronisch, das heißt, sie werden über Jahre oft den Menschen begleiten, den es betrifft. Das heißt, gerade eben rezidivierende oder wiederauftretende depressive Erkrankungen, wo man zwischendurch sehr gute oder gesunde Phasen hat und dann eben oft nach Jahren wieder eine depressive Episode erleidet, weil eben die Krankheit eben sich wiederholt. Oft gibt es da Auslöser. Manchmal kann man die Auslöser auch nicht festmachen. Aber auch andere Erkrankungen, Angsterkrankungen sind zum Beispiel auch Erkrankungen, die oft sehr lange verlaufen. Auch wieder zwischendurch mit guten Besserungen. Aber wenn dann wieder Belastungen da sind, die eben zu großen Verunsicherungen führen, kann die Angstsymptomatik, ganz egal welche Form von Angst, also von Panikattacke bis hin zu diesen generalisierten Angststörungen, wo man sich einfach extrem viele Sorgen macht um den Alltag, wieder vermehrt auftreten. Und da gilt es halt dann wieder, sozusagen Strategien, die man eben entwickelt hat, gelernt hat, wieder anzuwenden, um wieder in eine sichere Situation zu kommen. Auch andere Erkrankungen im psychischen Bereich sind oft chronisch, zum Beispiel die Essstörungen sind sehr häufig über viele Jahre verlaufende chronische Erkrankungen. Auch Schizophrenie ist sehr häufig eben eine chronische oder über Jahre verlaufende Erkrankung. Also fast alle psychischen Erkrankungen haben meistens längere Verlaufsdauern.
Wenn wir über Belastungssituationen nachdenken, die also länger andauernd sind, dann sind mir so ein paar eingefallen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Krieg so eine Belastungssituation sein könnte oder Leben in einer Diktatur oder zum Beispiel Langzeitarbeitslosigkeit. Gibt es jetzt Untersuchungen, die belegen würden, dass auch diese Umstände psychische Erkrankungen hervorrufen können?
Da gibt es relativ viel Literatur dazu natürlich. In Kriegssituationen, also in der akuten Kriegssituation, gibt es natürlich immer diese akute Traumatisierung, auch die psychischen Traumata, die da ganz akut auftreten können, akute Belastungsreaktionen. Aber in vielen Kriegssituationen, wenn man direkt exponiert ist, dann geht es meistens ums Überleben und da wird der psychischen Befindlichkeit, der psychischen Gesundheit weniger Beachtung geschenkt. Meistens kommt es erst so im längeren Verlauf, dass man dann erst die Auswirkungen erkennt. Und da geht es natürlich, wenn die akute Belastung vorbei ist, die akute Belastungsreaktion vorbei ist, das akute Traumaerleben vorbei ist, geht es sehr häufig um diese posttraumatischen, um diese langfristigen Auswirkungen, die eben depressive Symptomatik beinhalten kann, ganz viel Angstsymptomatik natürlich verursachen kann, auf unterschiedlichste Art und Weise, aber eben auch die klassische posttraumatische Belastungsstörung, wo immer wieder dieses Wiedererleben kommt, dieses Flashbacks, diese Erinnerungsveränderungen, die da sind, dann aber auch die enorme Anspannung, die Unruhe, die Schlafstörungen, die anderen Verhaltensweisen, wo man auch so nicht mehr so auf Bindungen sich einlassen kann, nicht mehr so vertrauensvoll sich auf Beziehungen einlassen kann. Also das sind alles Reaktionen, die dann erst im langfristigen Verlauf, die wir erst dann erleben und wissen, dass es auch so ist.
Vorarlberg. Fokus.
Ihr Begleiter durch die Corona-Krise.
Was macht den Menschen psychisch widerstandsfähig? Oder vielleicht widerstandsfähiger als andere?
Ja, die Resilienz, das ist natürlich ein ganz interessanter Faktor und auch eine Frage, mit der wir uns immer mehr auch wissenschaftlich auseinandersetzen. Warum sind die einen resilienter und die anderen weniger resilient? Dazu muss man prinzipiell sagen, dass Resilienz ja nicht etwas ist, was man hat oder nicht hat, sondern man kann auch das durchaus lernen. Und es geht bei der Resilienz wirklich darum, so wenn man einer akuten Belastung ausgesetzt ist, dass man damit auch umgehen kann, auch längerfristig damit umgehen kann und dann auch wieder trotz dieser erlebten Belastung wieder zu einer guten Gesundheit zurückkehren kann, guten psychischen Befindlichkeit zurückkehren kann. Es wird immer so dieses Bild des Baums, der sozusagen durch die Schneelast sich verbiegt und wenn die Schneelast weg ist, dann geht er wieder in seine aufrechte Position zurück und kann wieder genauso wie vorher dastehen. Das wird so als Bild der Resilienz bezeichnet. Und wir wissen, dass viele Faktoren da eine Rolle spielen. Natürlich gibt es auch eben genetische Faktoren, aber es gibt vor allem auch erlebte Traumata in der Kindheit, in der frühen Jugend, die die Resilienz negativ beeinflussen, die dazu führen, dass man eben nicht so belastbar ist. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, Resilienz sozusagen zu verbessern, Wir wissen, dass zum Beispiel gerade soziale Kontakte, viele sportliche Aktivitäten, eine sinnvolle Lebensgestaltung, wo man selber das Gefühl hat, das, was ich tue, das macht Sinn. Alle diese Faktoren spielen eine große Rolle, um sozusagen resilienter werden zu können oder zu sein.
Was für Menschen in einem freien Staat sicher schwierig ist zu akzeptieren, das sind diese Gebote und Verbote momentan. Können Sie sich erklären, warum da die Menschen dagegen protestieren? Was spielt sich da ab?
Naja, ich glaube, das ist eine recht komplexe Situation. Auf diese Überforderungen reagieren Menschen unterschiedlich. Die einen eben mit ängstlichem Rückzug und vielleicht auch froh um die Verordnungen, eben andere mit dem, dass das einfach nur belastend, lästig ist. Und wie wir alle wissen, ist Verdrängung einer unserer wesentlichsten, wichtigsten Bewältigungsstrategien, auch wenn sie nicht immer die vernünftigste Strategie ist. Also sagen wir, wenn es die einzige Strategie ist, dann ist es nicht mehr vernünftig. Aber auch da denke ich, wenn man dauernd sieht, ich bin Verordnungen ausgesetzt und ständig wieder neue Veränderungen, die mit der Corona-Pandemie zu tun haben, dann kann ich durchaus verstehen, und das muss man auch irgendwo verstehen, dass man dann zu dem Punkt kommt, ach Gott, das ist eh alles nicht wahr, das ist eh alles überzogen. Wir negieren das einfach einmal, dass es so ist, so dramatisch kann das gar nicht sein. Wir verdrängen einmal diese ganzen Auswirkungen und sagen, so ist es nicht. Das ist ja, kennen wir ja von ganz vielen Situationen. Natürlich wirkt es schon etwas grotesk jetzt vor dem Hintergrund, aber es ist einfach eine Form der Bewältigung der überfordernden Situation. Das ist das eine. Das andere, denke ich, ist schon auch Ausdruck der Angst, kann es sein, wenn ich sozusagen wirklich in diese ganz andere Position gehe, dass ich sage, nein, das will ich nicht mehr wahrhaben, das kann nicht wahr sein, oder auch mit Wut drauf reagiere, dass man mir permanent solche Horrorszenarien sozusagen vor Augen führt und dann eben auch sozusagen das Leugnen negiere oder wirklich auch dann wütend ablehne und das sozusagen dagegen protestiere. Die Gefahr, die ich sehe, ist halt immer die, dass man dann sozusagen nur mehr eine Perspektive hat und dann durchaus dazu neigen kann, zu diesen ganzen Verschwörungstheorien, die wirklich nicht hilfreich sind, wo man wirklich sehr rasch in eine sehr gefährliche Ebene kommt, wo man wirklich aufpassen sollte. Ich denke, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir unsere Freiheit zu Recht sehr schätzen und auch sehr schützen sollen und wollen. Und dass wir da natürlich nicht erfreut sind, wenn wir immer wieder Reglementierungen bekommen. Das ist ja an sich einmal eine sehr gesunde Reaktion. Aber da ist es halt immer wieder wichtig zu sehen, dass man da eine vernünftige Perspektive einnimmt. Wo braucht es eine Einschränkung, damit eben dieses höhere Ziel, das wir momentan halt vor Augen haben, eben das Gesundheitssystem nicht zum Kollabieren zu bringen, wirklich erreichen und positiv verfolgen können.
Sie haben ja auf Ihrer Webseite www.psychosomatik-innsbruck.at verschiedene Themen aufgearbeitet, Themenfelder zusammengefasst und stellen den Menschen da Ratschläge und Tipps und Vorschläge zur Verfügung. Darüber möchten wir jetzt noch etwas reden. Ein Kapitel ist Ängste und Sorgen, vielleicht auch Mutlosigkeit will ich dazu nehmen. Es gibt ja tatsächlich Menschen, die jetzt sehr stark in ihren Ängsten gefangen sind und das Gefühl haben, es wird nicht mehr besser und die Arbeitslosigkeit hält jetzt schon so lang an und wie soll das nur weitergehen? Was raten Sie denen? Wie entstehen solche Ängste und was könnte man dagegen selbst auch tun?
Ja, Sie haben ganz recht. Wir haben uns da am Anfang der Krise sehr rasch entschlossen, etwas wirklich zur Verfügung zu stellen, wo wir eben Themen aufgreifen, die mit der Corona-Pandemie eben zusammenhängen. Ängste ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir auch ganz klar sagen, Angst zu haben in dieser Zeit der großen Veränderungen ist etwas völlig Adäquates. Jeder von uns hat sicher schon einmal Phasen gehabt jetzt, wo man besorgt ist, ängstlich ist oder mal beunruhigt ist von den Entwicklungen, wo man sich fragt, was kommt noch, was, wie geht's weiter. Das ist an sich etwas völlig Adäquates. Auch was wir heute ja schon mehrfach besprochen haben, die Fülle von Informationen oder die einerseits und die immer wieder sich verändernden Regeln andererseits oder Maßnahmen, die führen natürlich auch zu einer Verunsicherung. Und auch da ist es ganz adäquat, wenn man sich Sorgen macht, verunsichert ist und eben auch mit vermehrten Ängsten oder Symptomen wie Schlaflosigkeit und so weiter reagiert. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig zu erkennen, wo ist dann das Ausmaß, was erreicht wird, wenn es dann nicht mehr gesund ist, wenn praktisch den ganzen Tag eine massive Anspannung da ist, wenn ich überhaupt nicht mehr mich von diesem Thema trennen kann, wenn dieses Thema den ganzen Tag oder mein ganzes Denken beherrscht, dann wird es sicherlich problematisch, weil ich dann sozusagen den Alltagsanforderungen auch nicht mehr Genüge tun kann und weil ich dann zu sehr von der Thematik in Beschlag genommen werde und sozusagen auch diese ganzen gesunden Reaktionen, die wir im Alltag brauchen, um mit Problemen umzugehen, wenn dann für die kein Platz mehr ist. Aus dem Grund haben wir auch die Interventionsplattform so aufgebaut, dass jedes Thema, wie zum Beispiel Angst oder negative Gedanken oder eben auch Schuld und so weiter, mit einem Fragebogen zuerst beginnt, wo man schauen kann, passt es für mich? Ist es jetzt genau das, was für mich zutrifft, wo ich vermehrte Interessen habe oder Informationsbedarf habe oder Defizite habe? Und wenn ich den Fragebogen ausfülle, bekomme ich sozusagen auch direkt an mich gerichtet eine Rückmeldung. Und diese Rückmeldung, da wird auch eingeordnet, ob ich jetzt weiter mich informieren soll. Und es werden dann spezielle Videos dafür angeboten, was gerade für mich passt. Und gerade was Ängste anbelangt, ist es einfach auch wichtig zu wissen, dass viele erste Reaktionen auf der Angst einfach auf der körperlichen Ebene ablaufen. Also körperliche Ebene meine ich jetzt zum Beispiel auch mit Druck auf der Brust, mit muskulärer Verspannung, mit Schmerzen zum Beispiel auch im Rücken. Natürlich Schlafstörungen auch, mit Unruhezuständen, auch vielleicht mit einer Panikattacke, die jetzt mit Atemveränderungen, mit raschem Atmen einhergeht, auch mit dem Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Also alles das sind Symptome, die auftreten können und wo es dann einfach darum geht, wirklich diese Aufmerksamkeit einmal zu unterbrechen, auf etwas anderes sich zu fokussieren, zu schauen, wie kann ich mich von diesen Ängsten in der akuten Situation ablenken. Da gibt es zum Beispiel einfache Atemübungen auch auf der Homepage, die man machen kann, um sich da abzulenken oder sich auch mit was anderem zu beschäftigen. Auch da werden Vorschläge gemacht auf der Homepage. Und dann langfristig auch zu schauen, was tut mir gut, wie kann ich sozusagen aus diesen negativen Gedanken, aus diesen Ängsten herauskommen, welche Alltagsveränderungen kann ich durchführen, wie ich mich sozusagen durch ganz einfache Dinge wieder aus diesen Schleifen herauslösen kann. Das kann sein, dass ich einen anderen Tagesablauf mir einmal verordne, wo ich mich mehr konzentrieren muss, dass ich mich mit anderen Hobbys beschäftige, wo ich vielleicht noch keine Routine habe, wo ich vielleicht mir ein Hobby besonders suche, das ich schon länger nicht gemacht habe, das mir aber viel Freude macht, wo ich einfach so ein paar Interessensverschiebungen mache oder wirklich so ganz auf dieser Übungsebene wie Atemübung, wie Entspannungsübungen, aber wie auch sozusagen Aufmerksamkeitsveränderung, Aufmerksamkeitsverschiebung, auch das ist durchaus möglich und kann durch ganz einfache Anweisungen durchgeführt werden.
Das klingt jetzt sehr logisch, nur muss die betreffende Person ja in der Lage sein, das zu erkennen. Gibt es von Ihnen einen Tipp, was ist zu tun, wenn zum Beispiel der Partner in Mutlosigkeit oder in Ängsten verfangen ist und selbst das nicht erkennt?
Ich denke, wenn der Partner selbst es gar nicht erkennt oder völlig negiert, dann ist es sicherlich eine schwierige Situation. Aber da ist, glaube ich, auch meistens doch ein bisschen abzuwarten, bis der richtige Moment ist, wo man dann vielleicht doch einmal darüber sprechen kann. Meistens geht es ja darum, dass der oder diejenige dann, das sich nicht eingestehen möchte, auch aus dem Grund heraus nicht jetzt psychisch wach zu wirken, eventuell auch ein Stigma zu vermeiden oder wirklich auch nicht zur Last fallen zu wollen, jemand anderen. Und da, glaube ich, hilft schon einfach auch die Möglichkeit, wirklich zu sagen, dass es für viele Menschen ganz was wie ich schon gesagt habe, ganz was Adäquates ist, auf diese Belastungen zu reagieren, dass es wichtig ist, sich darüber auszutauschen, dass man auch von sich selber erzählen kann, wo es einmal Schwierigkeiten sind und wo man einmal in eine Belastung gekommen ist oder kommt auch ganz aktuell, was einfach dann die Situation erleichtert, auch dem anderen das zuzugestehen. Ich denke, wenn es dann wirklich ein gewisses Ausmaß hat, wo man merkt, dass es überhaupt nicht mehr der Alltag zu bewältigen ist, da ist es dann schon notwendig, vielleicht noch etwas forcierter darauf zu drängen, dass man sich dann auch professionelle Hilfe holt oder dass man so niederschwellige Angebote wie eben unsere Interventionsplattform einmal aufsucht und schaut, was trifft denn da auf mich zu? Ist es nicht eigentlich etwas, was zutreffend ist und wo ich weiter dem nachgehen sollte?
Jetzt hatten wir ja mitten in der Corona-Zeit gerade auch noch einen Terroranschlag. Glauben Sie, dass das den Menschen auch noch einmal nahegegangen ist, so eh schon psychisch belastet und dann passiert etwas, was es so in Österreich noch nicht gegeben hat?
Ich denke schon. Ich denke, dass das auch diese Gesamtverunsicherung, die teilweise eben für viele Menschen da ist, noch einmal verstärkt hat. Eben da ist eine Summation von unangenehmen, teilweise bedrohlichen Situationen und das kann schon dazu führen, dass man sozusagen auch noch in so negative Gedankenspiralen, Ängste noch mehr hineingerät und sich wirklich sagt, was ist eigentlich los, wo sind eigentlich die Sicherheiten? Und da, glaube ich, ist auch ganz ein wichtiger Punkt, wie man dagegen steuern kann, dass man sich für sich selber, für sein eigenes Leben wirklich auch bewusst macht, was passt, wo bin ich sicher, wo fühle ich mich wohl, was tut mir gut. Alle diese Dinge sind wichtig, sich die auch immer wieder bewusst zu machen, herzuholen und die ganz bewusst auch, wenn es möglich ist, zu genießen.
Hilft es da auch einfach zu sagen, das war jetzt noch nie da und das war eine Ausnahmesituation und das hatten wir noch nie, einfach sich da selbst auch so zu beruhigen?
Absolut. Also ich denke, das ist etwas, was ganz allgemein notwendig ist, dass man nicht sozusagen nur mehr an dieses Katastrophendenken drinnen bleibt, sondern dass man sich bewusst macht, auch diese Corona-Pandemie ist eine Krise, die wieder mal enden wird wie jede Krise. Also das ist ein ganz wichtiger Gedanke und auch Terroranschläge, das war bisher nicht in der Alltagsordnung, Gott sei Dank, und es wird auch in Zukunft nicht so sein. Und sich das wieder bewusst zu machen und da auch wieder sozusagen diese richtige Dimension herzustellen im Denken, ist ganz eine wichtige Korrektur, die wir ja tagtäglich immer wieder machen müssen, auch bei kleineren Katastrophen, so Alltagskatastrophen, dass man nicht sozusagen in ein nur mehr negativ konnotiertes Denken fällt.
Frau Dr. Barbara Sperner-Unterweger ist heute Gast in Fokus. Frau Dr. Sperner-Unterweger, Stress und Immunsystem. Das ist ja auch ein Zusammenhang und man sagt ja immer, also Dauerstress schädigt auch das Immunsystem, was ja in der derzeitigen Situation alles andere als dienlich wäre. Gibt es Ratschläge von Ihrer Seite, um jetzt da ein bisschen gerüstet zu sein?
Ich denke, was dem Immunsystem gut tut, sind zum Beispiel regelmäßige körperliche Bewegungen. Also wirklich 2 bis 4 Mal in der Woche eine körperliche Aktivität, die in etwa 45 Minuten dauern sollte, im Minimum. Das ist sicherlich etwas, was extrem sowohl fürs Immunsystem als auch für die Psyche, und da gibt es das eben, so wie wir heute schon besprochen haben, auch eine sehr enge Verbindung. Das ist sicherlich etwas sehr, sehr Hilfreiches. Prinzipiell ist es für dieses psychisch-immunologisches Befinden auch hilfreich, einen regelmäßigen Ablauf zu haben, regelmäßige Ernährung zu haben, regelmäßige Schlaf zu haben. Also das sind alles Dinge, die wichtig sind, auch eben gerade Sozialkontakte, die Freude an diesen Hobbys ist auch was Wichtiges. Das tut alles dem Immunsystem gut. Darüber hinaus gibt es natürlich so einzelne Dinge, die jeder für sich auch feststellen kann. Wo fühle ich mich besonders gut und wo kann ich mich besonders gut entspannen? Sie haben das ja angesprochen mit Stress. Also es geht schon auch um diese Bereiche, wo jeder für sich finden kann, das ist mein Entspannungsbereich, das tut mir besonders gut. Und das wirklich einerseits herauszufinden und dann auch regelmäßig den Platz und Raum zu geben, das finde ich wichtig.
Wie können Sie als Expertin denn feststellen, ob jemand durch Dauerstress schon richtig krank geworden ist?
Ich denke, in erster Linie sind es natürlich die Exploration, das heißt, wir besprechen das, welche Verhaltensweisen sind da und dann eben diese Signalsymptome, über die wir heute schon gesprochen haben, die ganzen körperlichen Symptome, die psychischen Symptome, die Schlaflosigkeit, also das sind alles Dinge, die wir abfragen, dann natürlich in Richtung eben Stimmung, Freudlosigkeit, Interessensverluste. Natürlich gibt es auch biologische Parameter, wo man sozusagen im Blut Bestimmungen machen kann. Das Problem bei diesen biologischen Parametern ist, dass es sozusagen keine ganz eindeutigen Marker gibt, wo man sagt, jetzt ist ein Wert erreicht, da muss man jetzt was tun, sondern da gibt es eine sehr große Schwankbreite und die eignen sich wohl für die Untersuchung, für wissenschaftliche Untersuchungen, wo man sozusagen große Gruppen untersucht, aber für den Einzelnen in der Behandlung sind diese Parameter nicht wirklich ausreichend.
Frau Professor, es würde ja in Zeiten wie diesen helfen, wenn viele Menschen klare Strukturen hätten. Nun ist es aber so, dass sich viele auch in Arbeitslosigkeit befinden und da sicherlich Probleme haben, diese klaren Strukturen, die sonst das Arbeitsleben vorgibt, einfach fehlen. Was kann man tun?
Ja, Sie haben sicher recht. Es ist sicher momentan eines der ganz schwierigen Bereiche und der Ausweg ist sehr banal, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist wirklich der sinnvollste Weg ist, sich selber eine Tagesstruktur zu machen. Wirklich, so wie wir es auch in Therapieplänen auch machen, dass man sich hersetzt am Abend vorher oder in der Früh für den Tag, wirklich Punkte plant. Man sollte auf der einen Seite schon einen Plan haben, so dass der Tag gut strukturiert ist. Auf der anderen Seite natürlich auch nicht dem Risiko anheimfallen, dass man dann zu viele Dinge sich vornimmt und schon nach dem dritten Punkt aufgibt, weil man sieht, das ist nicht bewältigbar. Aber selber eine Struktur zu machen, entweder für den einen Tag oder auch ein bisschen Tage vorauszuplanen, wo es eben auch ein bisschen sozusagen Dinge gibt, die einen Freude machen oder die einen interessieren und manche Dinge, die man halt erledigen muss, wo das auch ein bisschen im Wechsel ist, wo man doch auch schaut, auf Bewegung zu kommen. Bewegung ist einfach etwas Wichtiges, wo man Sozialkontakte vielleicht nicht direkt im direkten Kontakt, aber im Freien kann man sie auch machen, sondern wo man eben auch Telefonate oder über digitale Medien versucht, den Kontakt zu halten. Also da Struktur zu machen, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Ansonsten sozusagen nur so in den Tag hinein zu leben und so ganz strukturlos zu sein, das ist sicherlich eine große Gefahr.
Aber Sie würden ihn auch nicht vollpfropfen mit Terminen?
Das führt sehr rasch zu einer Frustration. Also vollpfropfen auf gar keinen Fall, sondern einfach ein vernünftiges Ausmaß, so dass man sieht, das kann ich gut bewältigen mit Pausen dazwischen und vor allem nicht nur mit Aufgaben, die ich erledigen muss, sondern auch mit Aufgaben, die mir Freude machen, die mich interessieren, die sozusagen wirklich ein bisschen Abwechslung hereinbringen.
Aber dann schon mit Selbstdisziplin und sagen, okay, das möchte ich jetzt schaffen, wenn es so eine schöne Mischung ist.
Genau. Selbstdisziplin klingt schon wieder ein bisschen bedrohlich, aber das ist so, wie Sie gesagt haben, das möchte ich schaffen, das macht mir dann Freude, da bin ich dann zufrieden. So mit dieser Motivation ist es sicher besser, um zu sagen, als wie ich muss das schaffen. Das ist dann schon wieder viel schwieriger und führt dann oft zu einer Frustration.
Sie haben auf der Webseite www.psychosomatik-innsbruck.at auch ein interessantes Kapitel, finde ich. Da geht es um Fehler und Schuld. Sind die Menschen in dieser schwierigen Zeit kritischer mit sich selbst und anderen, unleidlicher oder genervter, dünnhäutiger? Wie ist das zu sehen?
Ich glaube, teilweise ist es schon so, weil eben diese Belastungen da sind und da kommt man einfach so, wenn man so salopp sagt, ans Limit. Teilweise mit sich selber, da ist man dünnhäutiger, da ist man verletzbarer, da ist man kränkbarer und sicherlich auch mit den anderen einerseits, dass man auch einmal grantig reagiert, dass man rascher zu dem Punkt kommt, dass man sich über jemanden ärgert, dass man dem Ärger auch Luft macht, vor allem wenn man sich bedroht fühlt, weil jemand sich so verhält, was einem Angst macht, eben zum Beispiel nicht den nötigen Abstand hält und solche Dinge und da dann rascher, ja, verärgert reagiert. Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, dass man sich das einerseits auch zugesteht, dass man auch wirklich sich mit sich selber tolerant ist und sagt, ja, wir sind in einer schwierigen Situation. Es ist verständlich, dass man einmal auch sozusagen überreagiert. Und auch der andere darf das, auch dem gestehe ich das zu. Und wenn es dann passiert, dass man sozusagen auch einmal einen Schritt zurück macht und nicht nur sich sozusagen in Vorwürfen ergeht, weder sich selber noch dem anderen gegenüber, sondern dass man auch einmal sozusagen etwas einmal mit einem Zwinkern nehmen kann, mit ein bisschen Humor nehmen kann, dass man einmal sagt, okay, das ist jetzt eben passiert, jetzt wollen wir da nicht zu viel draus machen. Ich glaube, das ist wichtig, da eine, manchmal sage ich dazu, auch Vogelperspektive einzunehmen, ein bisschen eine Distanz zu der Problematik und dann auch mit einem gewissen, ja, leichteren Zugang das Ganze zu sehen und nicht nur dramatisch zu nehmen.
Großzügiger sein zu sich selbst und zu den anderen?
Genau, das trifft's.
In einer Zeit, in der es schwierig ist und wir aber auch die Möglichkeit hätten, etwas Neues anzufangen, uns neu zu orientieren, wäre es jetzt die richtige oder eine gute Möglichkeit, persönlich zu wachsen, persönlich an sich zu arbeiten?
Ja, das kennen wir ja aus vielen Krisen, dass das so ist, dass wenn wir zunehmend Strategien entwickeln, um mit diesen Herausforderungen umzugehen, dann verändert sich etwas in uns und auch in der Art und Weise, wie wir um uns herum reagieren. Und das nennt man auch sozusagen das Post-Traumatic Growth, sozusagen. Das heißt wirklich dieses Wachsen an der Krise, wo sich einfach Einstellungen verändern, sich selber gegenüber, aber auch anderen gegenüber, wo sich ja Lebensperspektiven verändern können, wo sich Schwerpunkte verändern können. Und das sind natürlich dann sehr schöne Ereignisse, sehr schöne Entwicklungen, die wirklich dann auch das Leben schon in eine andere Richtung bringen können.
Wie werden wir es wissen, ob wir es geschafft haben?
Ja, wissen, diese Dinge gehen ja nicht von heute auf morgen. Da muss man sich auch ein bisschen tolerant sein und ein bisschen sozusagen, ja, sich Zeit geben und bloß nicht unter Druck setzen. Diese Dinge unter Druck, auf Druck funktioniert das nicht. Ich denke, wenn man mit Gelassenheit, soweit es möglich ist, das immer wieder herstellen kann, dann werden sich auch Einstellungen eher verändern können, als wenn man sich so quasi die Einstellungsveränderung verordnen möchte.
Dann sage ich recht herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Vielen Dank auch.
Das war der heutige Fokus. Ich hoffe, die Tipps der Expertin waren hilfreich für Sie. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Auf Wiederhören.